Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei Autorinnen im Porträt, eurem liebsten Literaturpodcast. Auch in diesem Sommer bei 30 Grad im Schatten sitzen wir hier und frönen der Literatur. Sarah hat uns heute eine Autorin mitgebracht. Wie könnte es anders sein? Eine Nobelpreisträgerin, das ist nämlich irgendwie Sarahs Metier, haben wir festgestellt. Das hat sich irgendwie über die Jahre so entwickelt, ne, dass du dir immer die Nobelpreisträgerinnen aussuchst. Aber dazu kommen wir gleich. An allererster Stelle, weil ich es wirklich, glaube ich, in 95% der Folgen vergesse, das am Anfang zu sagen, ein ganz herzliches Dankeschön einmal an euch, dass ihr uns ja schon so lange begleitet, dass ihr uns zuhört, dass ihr uns auf Instagram folgt, dass ihr uns Nachrichten schreibt, dass ihr uns Vorschläge schickt. Macht das doch bitte weiterhin, empfiehlt uns weiter. Wir hatten da wirklich schon richtig schöne Momente. Einer war unter anderem die Nominierung fürs Podcast-Festival Leipzig Lauscht. Da waren wir unter den 20 Nominierten. Es hat uns mega, mega gefreut, dass wir da so viele Stimmen bekommen haben. Und wir nehmen uns ja immer noch so als ganz kleinen, schnuckligen Podcast wahr, wo vielleicht, keine Ahnung, 5 Leute zuhören oder so. Und es ist dann doch schön zu merken, wenn es mehr sind. Und genau, Sarah, wie geht's dir denn heute so bei 30 Grad im Schatten? Unsere Hunde, ja, die sitzen irgendwie ganz weit hier in irgendwo in der Ecke. Und ich weiß nicht, ich habe meinem so jetzt die zweite Kühlmatte geholt, wo er drauf rumliegt. Wie geht's dir?
Ja, hi Marian, hi an alle da draußen, die uns zuhören. Schön, dass du erstmal das nochmal gesagt hast mit dem Danke vorab, das finde ich auch. Und wenn ihr uns bei Spotify oder woanders hört, dann könnt ihr uns auch gerne eine Bewertung da lassen. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Da habe ich gemerkt, da geht noch einiges. Also zögert da nicht, seid nicht schüchtern. Und ja, die Hitze hat uns hier so ein bisschen im Griff, ne? Uns und die Hunde auf jeden Fall auch. Ich habe schon gedacht, also wenn hier so ein Geräusch im Hintergrund ist, komisches, lautes Atmen, könnte das hier das Hundehecheln sein. Also die Wärme ist da und wir gucken alle, wie wir damit klarkommen. Und eigentlich ist es ja auch total schön, sich an See zu packen, wie du sagst, in Schatten mit einem guten Buch. Und du hast völlig recht, ich habe heute eine Nobelpreisträgerin am Start, die euch auf jeden Fall über den Lesesommer bringen wird, denn ihr Werk ist absolut beeindruckend umfangreich.
Da hast ist du auf charmant jeden Fall ausgedrückt.
Was dabei. Genau. Zum Thema große Ziele, die ich mir dann oft stecke und dann gucke ich, wo ich auf der Strecke bleibe, komme ich nachher nochmal drauf zurück. Aber genau, jetzt wollen wir endlich mal hier den Schleier lüften. Es geht um keine geringere als Doris Lessing, die britische Schriftstellerin. Doris Lessing klingt ja erstmal recht deutsch als Name und woher der Name kommt, der Nachname Lessing, da komme ich dann auch nochmal zu. Wir machen es wieder so, ich steige so ein bisschen ein mit Eckdaten aus ihrem Leben und danach sprechen wir über ihre Bücher, soll heißen im Speziellen über das goldene Notizbuch. Ich denke, da klingelt es bestimmt auch bei einigen von euch. Das gilt so als ihr bekanntestes Werk tatsächlich. Doris Lessing wurde geboren als Doris May Taylor. Also Taylor war ihr Geburtsmädchenname und zwar im Oktober 1919 im Iran. Und sie wurde 94 Jahre alt und starb 2013 in London. Und im Jahr 2007, also wo sie schon recht betagt war, erhielt sie den Nobelpreis für Literatur als eine der bisher sehr wenigen Frauen. Und genau, mein Anspruch ist auf jeden Fall, hier irgendwann im Podcast die ganze Riege mal durchbesprochen zu haben. Und es wäre aber bei Doris Lessing auch wirklich zu viel gesagt, wenn ich jetzt sage, wir besprechen heute Doris Lessing. Man muss, glaube ich, sagen, wir sprechen über Doris Lessing, weil, wie gesagt, das Werk ist so umfangreich und man kann hier wirklich eine ganz eigene, neue Lesewelt entdecken, wenn man sich in die Welt der Autorin Doris Lessing begibt.
Die 11. war sie, ne? Die 11. Nobelpreisträgerin, habe ich gelesen.
Die 11., das kann sein. In der Reihenfolge habe ich es tatsächlich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß nur, dass sie die nächste Frau nach Elfriede Jelinek, sie war die nächste Frau nach Elfriede Jelinek. Ob sie die 11. war, weiß ich gerade nicht, aber du wirst das schon richtig im Kopf haben. Als Doris Lessing starb, gab es verschiedene Nachrufe. Das ist auch sehr schön, wenn man sich mal kompakt über ihr Leben informieren möchte. Da wird man auf jeden Fall online sehr schnell fündig. Ich habe hier eine ganz gute Zusammenfassung gefunden von Sigrid Löffler auf Deutschlandfunk Kultur im Nachruf, die geschrieben hat über Doris Lessing. Von der kolonialistischen Ausbeutung Afrikas über die Asymmetrie in der Geschlechterordnung bis zum Raubbau an den Ressourcen des Planeten. Mit ihrem Werk hat Doris Lessing alle Krisen, Irrtümer und Katastrophen des 20. Jahrhunderts thematisiert. Also da sehen wir schon viel Stoff, viel Inhalt und viel Platz für sehr, sehr viele Bücher und literarisches Schaffen. Ihre Familie von Doris Lessing, die lebte zunächst im Iran, wie gesagt, später im Teheran. Wie kam die Familie dorthin? Ihr Vater war Banker und Kriegsveteran, der nach dem Weltkrieg einfach weg wollte aus England und hat dann eben Arbeit im Ausland gefunden, in den Kolonien. Und 1925 wächst Doris dann auf in der britischen Kolonie Südrhodesien, hieß das damals, das ist heute in Simbabwe, Südafrika. Ihr Leben dort war recht hart, ländlich und ja, man stolpert in ihrem Werk auch immer wieder darüber, dass sie hier vieles autobiografisch aufarbeitet. Sie besuchte eine katholische Klosterschule, klingt alles sehr streng, und später kurze Zeit die Girls High School. Das ist dann schon, nachdem sie mit 14 Jahren aus der Familie weg ist, aus der Schule weg ist und sich dann so ein bisschen mit Gelegenheitsarbeiten wie Kindermädchen, Sekretärin, ein bisschen selbstständig schon durchgeschlagen hat. Die Familie hatte in Simbabwe eine Maisfarm, die allerdings nicht sehr erfolgreich war und dort auch ja einfach zum mehr oder weniger zum Ruin der Eltern führte. Die haben sich das ein bisschen anders vorgestellt. Hier musste ich an unsere letzte Autorin denken, Karin Blixen, die ja lange Zeit auf einer Kaffeeplantage gelebt hat, diese Plantage geleitet hat, auch in Afrika. Hier haben wir so eine kleine Parallele, das fiel mir dann auch letztes Mal auf, als wir über Karin Blixen gesprochen haben. Ich hoffe, ihr habt mittlerweile alle auf Arte Becoming Karin Blixen gesehen, diese tolle Verfilmung. Die fand ich wirklich super, das war ein schöner Tipp. 1939 ist so der nächste Eckpunkt in Doris Leben und zwar heiratet sie da den Frank Charles Wisdom und die beiden bekommen auch zwei Kinder. Doris ist zu der Zeit 19 Jahre alt. Ein Sohn und eine Tochter bekommen die beiden in der Ehe. Und ja, 1943 wird die Ehe dann auch schon wieder geschieden und die Kinder bleiben beim Vater. Eine Entscheidung, die Doris im Nachhinein ein bisschen bereut hat, so wie ich das gelesen habe. Aber ein Zitat dazu habe ich auch gefunden, was ich ganz interessant fand, was irgendwie auch schon viel, finde ich, über ihren Charakter aussagt. Und zwar Zitat, lange habe ich das für eine gute Sache gehalten, also dass die Kinder beim Vater geblieben sind nach der Scheidung. Nichts ist langweiliger für eine intelligente Frau, als endlose Zeit mit kleinen Kindern zu verbringen. Ich merkte, dass ich nicht die erste Wahl für Kindererziehung war. Ich hätte als Alkoholikerin oder als frustrierte Intellektuelle wie meine Mutter enden können. So hier Doris, harte Einschätzung. Also wir merken hier, sie ist eine Frau, die Tacheles redet, direkt sein kann und ja, kein Blatt vor den Mund nimmt, wie man so schön sagt. Das ist sehr erfrischend und cool. Dann heiratet sie 1945 erneut und zwar den deutschen Emigranten und Kommunist Gottfried Lessing. Da haben wir jetzt den Namen Lessing, den Doris auch nach der Scheidung noch trägt. 1949 ist dann auch schon die Scheidung und ein Sohn Peter kommt aus der Ehe hervor. Und jetzt halt dich fest, der Gottfried Lessing ist der Onkel von Gregor Gysi.
Nee.
Ist das nicht verrückt? Ja. Also er ist, wie gesagt, deutscher Emigrant und die Schwester war die Mutter von Gregor Gysi. Also total verrückt. Da gibt es tatsächlich einen Verwandtschaftsbezug. Das fand ich ganz, ganz interessant. Das am Rande. Genau, und der Sohn Peter, der bleibt dann tatsächlich das ganze Leben bei ihr. Er ist später auch krank und Doris sorgte für ihn. Die beiden leben zusammen in London mehrere Jahre dann und er stirbt 3 Wochen vor ihr. Also hier ein recht trauriger Fakt noch. Bevor ich zu den Büchern komme, wer sich mal so ein kleines Bild vom Charakter der Doris Lessing machen möchte, Da gibt's recht viele Clips auch online zu finden. Also es gibt tolle Interviews. Zum Beispiel nach der Würdigung mit dem Nobelpreis ist hier ein britischer Literaturprofessor, der bei ihr zu Hause in der Küche sitzt und mit ihr spricht, zu dem sie offensichtlich auch Vertrauen fasst, mit dem sie sehr gut sich unterhält, und es ist ein sehr tolles Gespräch. Das geht eine Dreiviertelstunde. Das verlinken wir euch auf jeden Fall noch in den Beschreibungen, in den Shownotes der Episode. Also man kann hier auch sehr viel über sie lernen und das ist halt super lustig. Die sitzen, wie gesagt, bei ihr in der Wohnung. Auf dem Tisch ist alles voll mit Geschirr und Essen und es sieht alles so sehr kreativ, rumpelig aus, total nett, und es ist auch wirklich ein sehr gutes Gespräch nach dem Nobelpreis. Und man sieht auch manchmal ihren Sohn hinten so im Bild hin und her laufen. Und manchmal hat sie so die Hand vorm Mund beim Sprechen. Also sie ist eben keine, ja, Frau, die so einen Wert drauf legt, wie wirklich in der Öffentlichkeit so. Ne? Das ist ja total egal einfach. Sie schreibt, sie hat ihr Werk, sie sagt von sich selber, ja, sie ist da so sehr getrieben zu schreiben und sie hat jetzt auch kein großes Sozialleben und war eben die ganze Zeit sehr produktiv, ne? Und was uns beiden ja auch direkt eingefallen ist, als ich gesagt habe, okay, Doris Lessing kommt als nächstes, ne, ist dieser Clip, als sie in London aus diesem Taxi aussteigt und da warten Reporter auf sie und teilen ihr mit, oh, sie hat jetzt den Nobelpreis gewonnen, ob sie das schon weiß. Und dann sagt sie nur so, oh, Christ. Und dass sie ja jetzt alle Preise schon gewonnen hat in Europa und der hätte noch gefehlt. Und sie ist so ein bisschen, ja, also sie ist sehr harsch in dieser Reaktion und ja, also das Gegenteil von so einer Diva oder so, ne, könnte man vielleicht sagen. Und ja, der Hintergrund ist einfach der, sie kam mit ihrem Sohn quasi an dem Tag wohl auch im Krankenhaus, hat sie dann in dem Interview auch mal gesagt. Und sie hatten beide Einkäufe zu tragen und sie wollten halt einfach nur nach Hause. Und dann stehen diese Reporter bei ihrem vorm Haus und belagern sie da. Es ist einfach eine total nervige Situation, ne. Und daraus dran zu machen, ja, sie ist spleenig und sie ist krummelig und eine alte Frau und so, ist dann auch einfach total bescheuert. Ne? Ist auf jeden Fall auch als witzig ein Clip, wie sie da reagiert dann, wie sie darauf angesprochen wird mit dem Nobelpreis, genau.
Ist auch wieder total spannend zu sehen, wie das wieder bei einer Frau auch interpretiert wird. Also, dass sie da jetzt nicht in Freudentränen ausbricht oder total emotional wird, was man so erwarten würde, sondern die Gegenschiene fährt. Also fand ich ganz interessant und auch sehr amüsant und mir ist das, wie gesagt, total sympathisch. Ich mag sowas, so eine direkte Art. Ist nicht immer der Geschmack von jedem, aber ich kann da sehr gut mit umgehen und finde es sehr, sehr ansprechend und angenehm. Und als du das jetzt gerade erzählt hast, ist mir das Gespräch eingefallen, was wir damals hatten, wo es um Toni Morrison ging. Kannst du dich noch erinnern, wo du erzählt hast, wie die von ihrem Nobelpreis erfahren hat? Das war ja auch so eine Alltagssituation und die hat sich ja dann total gefreut. Ich glaube, das ja war bei ihr zu Hause und sie konnte das gar nicht fassen. Also die hat schon überraschter reagiert, aber es war auch aus so einer Alltagssituation heraus. Und da habe ich mich jetzt gerade dran erinnert gefühlt, als du das erzählt hast. Gut, die wurde da belagert, du steigst aus dem Taxi aus und dann wirst du da von allen Seiten angeschrien. Ist natürlich jetzt auch irgendwie ein bisschen nervig, gerade wenn man eher in sich gekehrt ist, mit sich selbst zu tun hat und wie du gerade gesagt hast, wenig am sozialen Leben teilgenommen hat. Also daher finde ich die komplette Reaktion auch nachvollziehbar irgendwo, ne? Also, ja.
Total, total. Also was ändert das an ihrem Leben, außer ja, dass sie jetzt halt reich ist, so, ne? Ja. Sie ändert sich dann wahrscheinlich halt auch einfach nichts, ne? Und ich meine, man muss auch dazu sagen, das nehme ich jetzt schon mal kurz vorweg, sie war 30 Jahre vorher auch schon mal nominiert. Also sie war immer wieder im Gespräch. Und das sagt sie dann in diesem Video auch. Das ist vielleicht ganz gut, wenn man das Hintergrundwissen hat. Sie sagt in dem Video auch, oh mein Gott, das ging ja jetzt schon 30 Jahre so, ne? Und das, da meint sie sicherlich, dass sie ja schon auch ein paar Mal nominiert war und das zu ihr so durchgedrungen ist. Und in dem anderen Interview sagt sie dann auch, ja mein Gott, in einem Monat haben die Leute das wieder vergessen und so. Also sie, ja, es bedeutet ihr jetzt wirklich nicht so wirklich viel, dieser Ruhm, der damit zusammenhängt, Weltberühmtheit und so. Sie sagt sich halt, ja mein Gott, es geht weiter wie immer irgendwie. Ne? Also finde ich auch mega sympathisch, so die Reaktion. Und natürlich auch ein bisschen lustig, ist schon eine witzige Szene auch, ja. Dann gebe ich euch mal einen kurzen Überblick über ihre Bücher, über das, was sie geschaffen hat. Ich habe hier jetzt wirklich nur mal ein paar ausgewählt, um ein paar Zahlen euch mal zu nennen. Es lohnt sich hier auf jeden Fall tiefer einzusteigen und die Bücher gehen inhaltlich ein bisschen auseinander. Wenn ihr Bock habt, sucht ihr euch hier einfach mal was raus, was euch ja anspricht inhaltlich. Also außergewöhnlich ist bei ihr, dass sie zwei Romanzyklen geschrieben hat. Das heißt, das sind Romane, die zusammenhängen, die aufeinander aufbauen. Das ist einmal der Zyklus Children of Violence, Kinder der Gewalt im Deutschen auch, also wortwörtlich hier übersetzt. In den Jahren 1952 bis 1969 sind hier insgesamt 5 Bücher entstanden. Und auch hier strenger, nicht streng, aber deutlich erkennbare autobiografische Einflüsse. Es geht um das Aufwachsen und die Kindheit in der afrikanischen Kolonie, wie hart das war, wie man damit dann auch klarkommt, wenn man zurückkommt aus der Kolonie nach London, wie man da wieder neu anfängt. Genau, all das wird hier mehr oder weniger transportiert in dem Zyklus Kinder der Gewalt, der auch tatsächlich von der Frauenbewegung sehr gefeiert wurde, weil die Frauenfigur hier, also ja, so ein bisschen Doris Alter Ego, eine sehr emanzipierte Frauenfigur ist oder Coming-of-Age-Figur, kann man vielleicht sagen. Der zweite Romanzyklus klingt für mich sehr kryptisch. Also muss ich vielleicht doch einfach wirklich mal richtig reingucken. Ich habe so ein bisschen versucht rauszufinden, wie man den am besten beschreiben kann. Also der heißt erstmal Kanopus im Argos. Klingt erstmal hier sehr mythisch und so ist es auch. Also die insgesamt 6 Bücher, die 79 bis 83 entstanden sind, beschäftigen sich mit islamischer Mystik, also dem Thema Sufismus, und werden beschrieben als Science-Fiction-Romanzyklus. Also Science-Fiction hier irgendwie nochmal eine ganz andere Richtung und gehört schon ein bisschen in das Spätwerk der Autorin. Einzelne Romane, also jetzt kommen wir zu den klassischen literarischen Werken, die wahrscheinlich für die meisten von uns am interessantesten erstmal sind, vielleicht auch zum Einstieg. Das sind 17 Romane, die sie zu Lebzeiten geschrieben hat. Ihr Debütroman The Grass is Singing, zu Deutsch Afrikanische Tragödie, erscheint 1950 und erst 30 Jahre später erscheint die deutsche Übersetzung. Das ist mir bei vielen Büchern aufgefallen, auch bei Das Goldene Notizbuch, ihrem Hauptwerk. Das wurde auch erst sehr viel später ins Deutsche übertragen, fand ich ganz interessant. Und ja, gerade beim Debüt waren Deutschland und Frankreich, wie sie sagt, die einzigen, die das mit so viel Abstand erst in der Übersetzung rausgebracht haben, was ich schon so ein bisschen merkwürdig finde. Das letzte Buch, der letzte Roman, ist The Cleft von 2007, Deutsch Die Kluft. Damit war Doris Lessing auch in Deutschland und hat das vorgetragen, zum Beispiel im Thalia-Theater in Hamburg. Also sie war dann doch auch im hohen Alter noch unterwegs, fand ich auch ganz interessant mal zu sehen. Ansonsten hat sie natürlich unzählige Essays, Kurzgeschichten geschrieben, sehr viel autobiografische Notizen gibt es auch von ihr, Theaterstücke sogar. Also sie hat teilweise von ihren Romanen Bühnenfassungen auch selbst geschrieben. Also es ist echt unüberschaubar und ich denke, es ist ganz gut. Ja, man pickt sich so vielleicht, wenn man anfangen will, so ein paar Klassiker raus. Doris Lessing selbst empfiehlt für den Einstieg aus ihrem Werk, als sie gefragt wurde, Das fünfte Kind heißt auf Deutsch The Fifth Child, heißt das, glaube ich, auch im Original. Und die Fortsetzung davon ist Ben in der Welt. Und das Lustige ist, ich bin auf Doris Lessing aufmerksam geworden, beziehungsweise habe ich gedacht, so, jetzt ist Zeit, diese Autorin auch mal hier für uns ranzunehmen, weil ich Das fünfte Kind in einem Bücherschrank in Heidelberg gefunden habe und dachte ich, cool, nehme ich mit, lese ich. Es ist dann allerdings für mich etwas anderes geworden. Ich habe mich dann beschäftigt mit Doris Lessing, habe so ein bisschen geguckt und bin immer wieder auf Das goldene Notizbuch gestoßen. Also das Buch heißt, der Roman heißt Das goldene Notizbuch und ist 62 erschienen, 78 in Deutschland erst übersetzt. Und genau, und da dachte ich so, okay, das taucht immer wieder auf, das gilt als ihr Hauptwerk, es wird auch in der Nobelpreiswürdigung hervorgehoben. Und dann dachte ich, okay, lese ich das, hab mir das bestellt und ja, was soll ich sagen, hab dann hier eine 800-Seiten-Klopper bekommen. Und hier war mein großes Ziel wieder, okay, nee, ich lasse den Ben und das fünfte Kind hier liegen und stürze mich auf Das goldene Notizbuch. Sagen wir mal so, es ist ein experimenteller Roman, was es nicht unbedingt schneller lesbar macht. Aber ich gehe gleich nochmal näher drauf ein. Es ist fabelhaft, also super cool. Vielleicht habt ihr auch Bock drauf, aber wenn ihr mit was Leichterem starten wollt, wie gesagt, dann vielleicht eher Das fünfte Kind. Ist auch ziemlich krass. Ich habe so ein bisschen mal reingeguckt, worum es geht. Aber ja, Das goldene Notizbuch ist wirklich, glaube ich, was für jemand, der sich auch für literarische Techniken interessiert, vielleicht ja literaturwissenschaftlich auch ein bisschen interessiert. Aber genau, bevor ich da jetzt näher drauf eingehe, Marianne, hast du einen total guten Aufhänger zum goldenen Notizbuch gefunden, den du mit der Autorin in Verbindung bringst?
Genau, vielen Dank. Und zwar ist es so, dass sie mir schon begegnet im Zusammenhang mit einer anderen Autorin, die bei uns schon behandelt worden ist. Und zwar handelt es sich um Margaret Atwood. Und damals, in der damaligen Folge, die könnt ihr euch natürlich auch mal total gerne anhören, habe ich auch ihr Buch Brennende Fragen gelesen. Das ist ein Essayband, den ich euch sehr ans Herz legen kann, weil der einfach unglaublich unterhaltsam ist. Also ich habe noch nie so lustige, humorvolle, unterhaltsame Essays gelesen. Und unter anderem hat sie da auch über Doris Lessing geschrieben. Deswegen habe ich mich so gefreut, als du sie ausgewählt hast, um sie ja in einer unserer Folgen jetzt vorzustellen. Und dachte, oh, dann lese ich mir das jetzt gleich nochmal durch, weil das ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. Also ich wusste das noch, weil ja dieses Brennende Fragen-Essayband, das sind auch ja über 650 Seiten. Also da hat man auch ein bisschen was vor sich. Aber es liest sich wunderbar weg, weil ihr habt praktisch ganz viele ja kurze Essays auch. Also das von Doris Lessing, was sie geschrieben hatte, was auch eher so ein Nachruf ist, weil das ist 2013 geschrieben worden, also kurz nachdem sie gestorben ist, Doris Lessing, hat Margaret Atwood das verfasst und ja, fängt auch da praktisch damit an, dass Doris Lessing eben gestorben ist und ja, hat da so eine Art Nachruf auf sie geschrieben und das ist auch nur hier 3 Seiten in dem ganzen Buch. Und da habe ich euch mal ein paar Textstellen mitgebracht, was vielleicht, wie gesagt, schon eine kleine, schöne Einleitung zu dem Werk von Doris Lessing darstellt. Und jetzt, nachdem du auch über ihr Leben geredet hast und auch nochmal so ein bisschen darüber geredet hast, was sie für eine Art Person war, ist für mich auch noch ein Stück weit nachvollziehbarer, warum Margaret Atwood sie mochte. Also die haben sich auch kennengelernt und vorhin hast du schon dieses, ja, dass sie nicht so ein sozialer Mensch war und da so ein bisschen, ja, nichts drauf gegeben hat, was die anderen sagen, das thematisiert sie hier auch. Also das fand ich unterhaltsam, genau. Ich lese euch einfach mal ein paar Stellen vor, ich habe mir da ein bisschen was rausgesucht. Meine erste Begegnung mit Doris Lessing fand 1963 auf einer Parkbank in Paris statt. Ich war Studentin und ernährte mich wie damals alle von Baguette, Orangen und Käse. Hatte wie damals alle ständig Bauchweh und war deshalb wie damals alle ständig auf Toilettentour. Meine Freundin Allison Cunningham und ich durften uns tagsüber nicht in unserem Hostel aufhalten. Und um mir über meine Magenschmerzen hinwegzuhelfen, las Allison mir, während ich bäuchlings auf der Bank lag, das goldene Notizbuch vor, das bei uns damals der letzte Schrei war. Wer konnte ahnen, dass es schon bald so ein Kultbuch werden würde? Dann schreibt sie weiter: Doris hat immer alles mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft angepackt. Manchmal lag sie eine Zeit lang falsch, zum Beispiel beim Stalinismus. Aber sie war immer ohne Netz und doppelten Boden unterwegs und machte keine halben Sachen. Sie ging immer aufs Ganze. Wenn es einen Mount Rushmore für Autoren und Autorinnen des 20. Jahrhunderts gäbe, würde man Doris Lessings Kopfwort mit Sicherheit einmeißeln. Wie Adrienne Rich lebte und schrieb sie in jener schicksalshaften Umbruchzeit, als die Festungstore der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern nachgaben und Frauen nicht nur größere Freiheiten und Chancen bekamen, sondern auch vor größeren Herausforderungen standen. Außerdem war sie sehr unprätentiös. Als sie 2007 erfuhr, dass ihr der Nobelpreis verliehen wurde, reagierte sie mit dem legendären Ausspruch: Du lieber Himmel. Du hast es gerade eigentlich besser gesagt und Christ drückt es eigentlich im Englischen, finde ich, nochmal besser aus. Sie war erst die 11. Frau, die den Preis erhielt und sie hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Schon allein diese nicht vorhandene Erwartungshaltung ermöglichte ihr künstlerische Freiheit. Denn wenn man sich nicht für eine illustre Persönlichkeit hält, muss man sich auch nicht benehmen. Man kann jederzeit auf den Putz hauen und Grenzen testen. Und genau das war immer Doris Lessings Ziel. Ihr berühmtes Experiment mit einem Pseudonym, mit dem sie auf die großen Hürden für unbekannte Autorinnen und Autoren hinweisen wollte, ist nur ein Beispiel dafür. Und dann steht da in Klammern: Ihre Jane Summers Romane wurden von den Kritikern als blasser Doris Lessing Abklatsch bezeichnet, was bestimmt nicht sehr ermutigend war. Also, ich glaube, ihr versteht, warum ich mich beim Lesen dieses Buches unheimlich amüsiert habe. Also, wie gesagt, das ist ein Nachruf und sie hat das halt wieder hinbekommen, einfach das komplett charmant zu machen, ohne das irgendwie ins Lächerliche zu ziehen. Und finde ich, hat sie gerade, wenn ich jetzt so deinen Erzählungen gelauscht habe, denke ich, doch ganz gut getroffen, oder?
Total, die gute Margaret Atwood, super toll. Also was mir jetzt für immer im Kopf bleibt, ist diese Idee von Mount Rushmore mit Autorinnen und Autoren. Kann man sich irgendwie jede Woche mal neu überlegen, wessen Köpfe man da selber postieren würde. Ich sehe zum Beispiel da auch auf jeden Fall noch Siri Hüstwedt daneben. Großartig. Ja. Und ich glaube, Doris Lessing wäre auf jeden Fall guter Kopf auch bei Mount Rushmore mit ihrer Ausdrucksstärke. Ist richtig cool. Ich finde, das passt richtig gut. Genau, ja.
Obwohl ich an der Stelle ein bisschen ningeln muss, weil es gibt ja, also Mount Rushmore wird ja sehr diskutiert, weil ja, da wurden ja einfach irgendwelche Präsidentenköpfe da in diesen Stein reingehauen, was, glaube ich, die Einheimischen ja insgesamt jetzt nicht so cool fanden, also gerade die Indigenen. Deswegen, ja, also ist das Bild, denke ich, auf jeden Fall, was die Imposanz angeht, total gut gewählt, aber vielleicht kann man ja auch einfach mal so eine Statue bauen oder so. Ne?
Voll, auf jeden hinsetzen. Fall. Das wäre total, total nötig tatsächlich. Ja. Also, weil man findet viele Interviews und auf der Nobelpreiskomitee-Seite auch wirklich sehr viel, aber in so einschlägigen Online-Lexika, ne, Wikipedia und so, kurz und knapp, wo ich auch dachte, okay, wow, also da formt sich die Person nicht so richtig vor Augen. Also das fand ich ein bisschen schade. Also hab mir dann auch gedacht, naja, wer weiß, wie das vor dem Literaturnobelpreis noch war oder so, ne? Und auch, dass so wichtige Bücher dann erst 20 Jahre später in Deutschland rauskommen oder so, das hat sich für mich irgendwie nicht so erschlossen. Also ich weiß nicht, ob es da irgendwie, ja, Aversion im deutschen Verlagswesen gegen sie gibt oder im Buch, in der deutschen Buchwelt, keine Ahnung, aber sind mir irgendwie ja immer wieder so Sachen begegnet, wo ich dachte, komisch, weil ich doch auch tatsächlich selber von Anfang an sehr, sehr begeistert war, als ich hier so eingetaucht bin in die Lektüre und auch ins Werk, in ihr Leben und die Recherche, genau. Ja, aber auf jeden Fall total schön getroffen. Danke fürs Vorlesen von Margaret Atwoods Worten. Auch schön, dass sie das nochmal hervorhebt mit dem du lieber Himmel, wie sie dann sagt, oh Christ. Das fand ich auch super. Sagt so viel aus, genau. Super, voll gut. Also das goldene Notizbuch zum Kultbuch wurde, ist auch bei mir immer wieder aufgetaucht. Mhm. Das hat mehrere Gründe, beziehungsweise thematisch habe ich immer wieder gefunden, dass es eben auch von der Frauenbewegung sehr gefeiert wurde. Und das ist auch einfach was, wovon Doris Lessing sich auch so ein bisschen distanziert hat. Also es war nicht als Gegenteil gemeint, aber das war jetzt nie ihre Intention. Und sie sagt auch, sie finde das interessant, was eben die Rezeption zum Goldenen Notizbuch auch gesagt hat, was sie jetzt so nicht intendiert hat, aber es ist total okay, dass es da eben verschiedene Lesarten und verschiedene Rezeptionen davon gibt. Einerseits waren da auch viele Kritiker auf jeden Fall, aber dazu später mehr. Ich will euch erstmal sagen, worum es eigentlich geht und was das Buch so besonders macht. Also 78 in Deutschland erschien und 62 im Original in England. Und The Golden Notebook war hier der Originaltitel. Und im Mittelpunkt des Buchs stehen zwei Frauen. Wir haben hier einmal Anna Wolf und Molly Jacobs. Anna ist Autorin und ihre Freundin ist Schauspielerin. Und Anna ist hier tatsächlich die zentrale Figur. Es geht zwar schon um die Welt der beiden, aber Anna ist insofern die zentrale Figur, da der Inhalt immer wieder auf sie referiert. Also was bedeutet das? Wir haben hier einen Roman mit einer Art Rahmenhandlung und aber auch verschiedenen wiederkehrenden Teilen. Also wir haben die Rahmenhandlung, die nennt sich Alleinstehende Frauen. Das sind verschiedene Teile, die immer wieder kommen und wo die Handlung dann immer fortgeführt wird. Und dazwischen gibt es verschiedene Passagen, verschiedene Abschnitte, wo Notizbücher von Anna Wolf, die Autorin ist, gedruckt sind. Also das heißt, wir haben hier verschiedene Erzählebenen. Also die Rahmenhandlung Alleinstehende Frauen ist eben eine ja, Erzählfigur, die von Anna und Molly erzählt und was bei denen im Leben so los ist. Und dann haben wir die Notizbücher Rot, Gelb, Grün und Blau, die zu Anna gehören, also die Annas Notizbücher sind und wo wir unmittelbar lesen, was Anna in diese Notizbücher geschrieben hat. Und das eine ist zum Beispiel auch ein eigenständiger Roman, also ein Buch im Buch sozusagen. In dem roten Notizbuch geht es viel um die politischen Aktivitäten von Anna Wolf. Also sie ist auch Kommunistin, tritt dann später aus, aber da geht es dann eher um Politik, fand ich ganz passend. Rotes Notizbuch kann man sich dann gut merken. Und in den anderen Notizbüchern geht es dann genau zum Beispiel darum, dass der eine erfolgreiche Roman, von dessen Tantiem Anna Wulf heute noch lebt, verfilmt werden soll. Und da geht es darum, wie sie dann eben verhandelt mit verschiedenen Agenten und wie lächerlich sie das alles findet. Und dann schreibt sie zum Beispiel noch eine Filmversion von ihrem Roman und ja, persifliert das alles so ein bisschen. Und in diesem Roman geht es zum Beispiel auch um das Kolonialleben in Afrika, kurz vor und zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Da geht es um eine Gruppe von Freundinnen und Freunden, die dort ihre Zeit verbringen und alles ist so ein bisschen in so einem Vorkriegswahn und die betrinken sich und feiern wie blöd, weil sie eben wissen, okay, bald ist Krieg und bald geht's hier rund und sind auch kommunistisch aktiv, die Gruppe. Das sind alles noch so idealistische, junge, politische Aktivistinnen und Aktivisten, kann man sagen. Und dort passieren aber auch schlimme Dinge und ja, also es ist sozusagen nochmal ein Roman im Roman, was super spannend ist auf jeden Fall. Und genau, also man muss bei dem Buch auf jeden Fall dranbleiben, um nicht so den Faden zu verlieren. Und die verschiedenen Passagen wechseln sich ab, also alleinstehende Frauen, Notizbuch 1, 2, 3, dann wieder geht's weiter mit alleinstehende Frauen, dann geht's in den Notizbüchern jeweils weiter. Und genau, so kommt dann eben der große Umfang auch zustande. Und es ist aber wirklich sehr, sehr spannend und sehr clever und sehr schlau und auch eben von, ja, von der Erzählperspektive total spannend, weil in den Notizbüchern schaltet sich dann manchmal doch wieder eine Erzählstimme ein, die dann in eckigen Klammern steht. Und man fragt sich dann irgendwann, Moment mal, wer ist das denn jetzt eigentlich, ne? Also manchmal kommt man dann so mit den Ebenen vielleicht auch ein bisschen durcheinander. Also wir haben Doris Lessing, die Autorin des Goldenen Notizbuch. Dann haben wir Anna, die Autorin der anderen Notizbücher, ne? Des roten, gelben, grünen, blauen. Dann gibt's eine Erzählung von Anna, die von einer Autorin auch handelt, die selber was schreibt. Also dann geht's nochmal eine Ebene tiefer. Also es ist super, super cool. Und ja, man muss sagen, die männlichen Figuren kommen hier tatsächlich nicht immer so gut weg. Und in einem Interview darauf angesprochen, sagt Doris Lessing auch, das war nicht ihre Absicht. Sie hat einfach nur von Männern aus ihrem Leben erzählt und da Figuren draus gemacht. Und es war nie die Absicht, Männer irgendwie schlecht dastehen zu lassen. Das wären einfach normale Männer gewesen. So fand ich dann auch ganz interessant, so als Reaktion. Und alle Figuren sind wirklich total dicht und gut gestaltet und man ist wirklich direkt drin. Also es liest sich ganz wunderbar. Und ja, Doris Lessing war auch so ein bisschen überrascht, dass viele eben über den Inhalt geschimpft haben oder den eben super gelobt haben als feministisch, aber dass kaum jemand auf diese experimentelle Form eingegangen. Also das kann ich persönlich auch nicht nachvollziehen, weil die hat es mir eigentlich total angetan und die macht das Buch auch erst zu dem, was es ist. Und da lohnt sich wirklich das Dranbleiben. Und was hat das jetzt mit dem goldenen Notizbuch auf sich? Das ist tatsächlich der letzte Part des Buchs. Bin mega gespannt, ob das dann so eine Art Konklusion ist. Ich bin tatsächlich noch nicht vorgedrungen. Ich werde jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage noch dran arbeiten. Oder was das dann genau ist. Man hat so ein bisschen die Ahnung auch, dass Anna Wulf, die Autorin, um die es hauptsächlich geht, dass sie anhand der Ereignisse, die nach und nach in der Handlung passieren, immer mehr so ein bisschen ihre Struktur verliert. Also es wird immer thematisiert, dass sie Angst hat, zusammenzubrechen. Also in dem Sinne irgendwie, ja, den Verstand zu verlieren, wie man das so literarisch ausdrücken kann. Und ihre Ordnung löst sich mehr und mehr auf, auch im Verlauf der Handlung. Und ich bin wirklich gespannt, worauf es dann hinausläuft. Also was das goldene Notizbuch am Ende dann tatsächlich ist. Genau, so viel erstmal zum Roman und auch zu der Gliederung, die wirklich also mega spannend ist auf jeden Fall. Und auch hier der Begriff alleinstehende Frauen, so werden Molly und Anna eben so ein bisschen verachtend genannt und sie finden diesen Begriff eben so ulkig. Also sie sind beide unverheiratet. Molly hat diesen Ex-Mann Richard, mit dem sie auch einen Sohn hat, um den es auch sehr viel geht im Buch. Und Anna hat eine Tochter, auch aus erster Ehe. Sie ist auch geschieden, Janet. Und genau, es geht im Prinzip ja dann um diese zwei alleinerziehenden Frauen und ihr Leben eben ringsrum und was da so passiert. Also alleinstehende Frauen. Genau, hier ist auf jeden Fall auch sehr viel Humor auch mit drin, auch wenn es echt rund geht und manche Sachen auch sehr krass sind und es ist sehr spannend, aber auch hier haben wir wirklich guten Humor immer mal eingestreut, ja, was der Begriff alleinstehende Frauen zum Beispiel so ein bisschen zeigt. Auch beide Frauen leben ihr Leben und geben Kontra und sind voll da und wirklich sehr, sehr spannende Figuren, mit denen man sich auch mal gut identifiziert oder zumindest sehr gut mitfühlt von Anfang an. Und das macht die Lektüre einfach wirklich mega spannend. Und ich fand das ganz witzig, als du Margaret Atwood hier erwähnt hast, weil mich das Buch auch wirklich oft an die Räuberbraut von Margaret Atwood erinnert hat. Vielleicht einfach durch dieses enge Band, diese enge Freundschaft, fast so wie Schwestern, die Anna und Molly hier haben. Dieses Band verbindet die beiden sehr stark. Und in der Räuberbraut ging es ja auch um eine Freundin-Clique, die ziemlich viel erlebt, dann auseinanderdriftet und dann kommen auch ganz schreckliche Sachen ans Tageslicht. Und da gibt's auf jeden Fall, fand ich hier Parallelen. Also das habe ich auch sehr gerne gelesen. Genauso wie das Goldene Notizbuch, was sich natürlich in der Form doll unterscheidet, aber wo ich doch hin und wieder mal dran denken musste, eben auch, was diesen subtilen und manchmal doch auch ein bisschen bösen Humor anging, der das Ganze auch wirklich gut unterhaltsam macht. Ganz gut zu dem, was ich vorhin noch gesagt habe, über, ja, dass Anna das Gefühl hat, sie verliert so ein bisschen die Kontrolle. Da hat Sigrid Löffler auch was dazu gesagt in ihrem Nachruf. Und zwar sagt sie, das Goldene Notizbuch ist unter vielem anderen auch die Erkundung einer therapeutischen Reise in den Wahnsinn. Die Grenzen der Normalität werden erforscht. Verrücktheit wird neu definiert und ins Positive umgedeutet und ausgeweitet. Das fand ich irgendwie ganz passend und auch ganz spannend. Und ja, vielleicht macht das ja dem einen der anderen auch Lust, mal reinzugucken ins Goldene Notizbuch. Ich hatte es vorab schon erwähnt, ich gehe noch mal kurz auf den Nobelpreis ein. Diese riesige, riesige, größte weltweite Ehre in der Literaturlandschaft. Wie gesagt, Doris Lessing wurde, das wurde offiziell 1972 erstmals nominiert und es hat dann aber, ja, 30 Jahre gedauert. 2007 wurde dann verkündet, dass sie die Auszeichnung erhält. Sie selbst konnte aufgrund ja ihrer gesundheitlichen Verfassung nicht selbst vor Ort sein in Schweden, sondern ihr Verleger war für sie vor Ort, Nicolas Pearson, und hat dort auch ihre Nobelvorlesung, die traditionelle Rede, vorgelesen aus ihrer Feder sozusagen. Und ja, wie das so ist, das ist ja total schön, man kann die auch nachlesen. Da komme ich gleich nochmal drauf, das habe ich nämlich auch getan. Aber was uns ja immer interessiert und wir wollen dann abgleichen, stimmen wir zu, verstehen wir das, finden wir das komisch? Was war denn der Beschluss? Also wie ist denn das begründet worden, dass Doris Lessing den Literaturnobelpreis bekommt für ihr Werk? Ich habe hier ein Zitat gefunden, was immer wieder auftaucht aus der Beurteilung, aus dem Beschluss sozusagen. Und zwar wird sie hier gelobt als Epikerin weiblicher Erfahrung, die sich mit Skepsis, Leidenschaft und visionärer Kraft eine zersplitterte Zivilisation zur Prüfung vorgenommen habe. Also, da steckt viel drin. Epikerin weiblicher Erfahrung fand ich ganz schön ausgedruckt. Epikerin ist mir noch nie untergekommen. Also Erzählerin, ne, könnte man sagen, eine Erzählerin weiblicher Erfahrung, weiblicher Perspektiven. Das ist auf jeden Fall im Goldenen Notizbuch auch nachzulesen, da stimme ich auf jeden Fall zu. Das macht es ja für mich tatsächlich auch meist spannender. Aktuell lese ich tatsächlich lieber weibliche Perspektiven. Und Skepsis, Leidenschaft und visionäre Kraft findet sich auf jeden Fall auch in dem Roman wieder. Ich fand das recht poetisch zu sagen, eine zersplitterte Zivilisation zur Prüfung sich vornehmen. Aber ja, auch das kann man irgendwie nachvollziehen, wie es gemeint ist, oder? Was hältst du von der Beurteilung?
Ich versuche mich da gerade so ein bisschen reinzudenken. Also ja, ich bin auch jetzt gerade bei dem Wort Epikerin stehen geblieben und finde es ganz gut, dass du das jetzt auch noch mal ein bisschen erläutert hast. Also man kennt ja die Epik so, ihre Wortwahl und wie sie sich äußert. Ich würde trotzdem gerade ganz gern noch mal ganz kurz aufs Goldene Notizbuch also zurückkommen und eine Frage stellen, was mir gerade noch in Sinn gekommen ist, wenn das für dich okay ist, weil es da um diesen Wahnsinn ging. Hattest du das auch, also hattest du auch diesen Eindruck, dass die ProtagonistInnen da in diesen Wahnsinn abdriften und wie hat sich der geäußert in der Schreibe?
Ich habe jetzt gedacht, du fragst, ob ich das auch erlebt habe beim Lesen.
Das kann auch sein, manchmal ist man ja so tief drin. Genau, aber ja, das fand ich spannend, als du das gerade erzählt hast.
man hat es so ein bisschen gemerkt. Also dadurch hat sich eine bestimmte Spannung aufgebaut, weil man gemerkt hat, ah, mit Anna machen die Sachen was, die um sie rum passieren. Ich möchte nicht so viel verraten von der Handlung, aber zwischenmenschlich passiert dort auch einiges. Und man hat das auch gemerkt am Schreibstil an sich, genau. Und zwar an den Notizen. Manchmal sind die Notizen in den Notizbüchern eben, die zwischendrin ja eingefasst sind, manchmal werden die Notizen so ein bisschen wirr vielleicht oder schwerer verständlich. Oder es wird auch wirklich ganz konkret darauf eingegangen, was Anna in den Rahmenhandlungen, was Anna gerade denkt. Und da formuliert sie das tatsächlich auch ganz konkret, dass das eine Befürchtung von ihr ist, die Kontrolle zu verlieren. Und sie führt eben, da wird sie auch gefragt in der Handlung, sie führt diese einzelnen Notizbücher wirklich getrennt, um eben so eine Ordnung zu wahren. Also das ist ihr Argument für diese verschiedenen Notizbücher, die sie trennt nach thematischen Inhalten. Und ja, das zeigt ja schon, sie ist hier sehr bemüht, eine Ordnung zu halten, vielleicht auch gerade aus der Befürchtung heraus, dass sie das nicht aufrechterhalten kann, sondern dass sie irgendwann zum Zusammenbruch, also sie formuliert es immer als Zusammenbruch, kommt. Das ist schon so eine Befürchtung, die sich im Lauf der Handlung immer mehr zuspitzt. Und das merkt man an der Art, wie sie in die Notizbücher schreibt, aber auch ganz konkret in der Rahmenhandlung, die auch in mehreren Teilen wieder auftaucht, in den alleinstehenden Frauenteilen, dass sie das ganz konkret für sich auch als Gedanke formuliert, dass sie da vor Angst hat. Ja, sehr spannend.
Ja, das hat mich halt jetzt echt irgendwie nochmal beschäftigt. Da bin ich gerade gedanklich auch so ein bisschen hängen geblieben. Um jetzt auf die Nobelpreisrede zurückzukommen. Ich finde diese Beschreibung manchmal auch ein bisschen gekünstelt so. Was hindert einen jetzt daran, das Kind beim Namen zu nennen? Gerade bei ihr würde das ja dann auch gut passen. Und wenn sie halt einfach eine Erzählerin ist, die das Wort weiß, wie sie das zu nehmen hat, dann finde ich, kann man das ja auch einfach mal so ausdrücken, oder? Und dann auch mit der weiblichen Perspektive, die da wieder groß in den Vordergrund gestellt wird. Klar, wenn sie das jetzt bei ihren Protagonistinnen gut rausgearbeitet hat, dann muss man das natürlich auch entsprechend erwähnen. Bin dann aber immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, man weiß halt nicht, ist es jetzt wieder, weil es eine Autorin ist, dass das jetzt wieder besonderen Stellenwert kriegt, oder ist es jetzt deswegen, weil es wirklich um ihr Buch, um ihr Werk geht? Ich muss aber auch sagen, dafür liegt mir jetzt ja auch die ganze Rede nicht vor. Also ich habe die jetzt halt auch nicht komplett gelesen. Ich kann mich jetzt nur auf das berufen, was du gerade gesagt hast. Manchmal klingt es einfach ein bisschen angestrengt, aber das kann jetzt auch einfach daran liegen, weil ich jetzt einfach nur diesen kurzen Abschnitt gehört habe. Das ist mir bei den anderen Reden, die wir jetzt so hatten, zu den anderen Nobelpreisträgerinnen, ich finde es immer gut, dass du die immer raussuchst und damit dich auseinandersetzt. Ich weiß noch, bei Han Kang hatte ich mir die auch durchgelesen. Da ist mir das halt auch aufgefallen, wo ich mir dachte, ja, klar, ist der wichtigste Literaturpreis der Welt. So, aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu pragmatisch, keine Ahnung. Ich finde es immer gut, wenn man einfach ganz klar sagt, wie es ist, und dann ist gut.
Total, da bin ich ganz bei dir. Also ich habe jetzt auch nicht tiefer gegraben und mir mehr aus der Begründung durchgelesen, weil es ist tatsächlich immer super hochgestochen formuliert. Ich glaube, Epikerin ist ja auch einfach so auf die literarischen Gattungen, ne? Epik, Lyrik, Dramatik bezogen. Und sie ist ja eigentlich auch noch mehr als eine Epikerin, wenn man das so sieht. Und ja, das ist dann immer sehr geballt, das Urteil, und sehr hochgestochen formuliert. Und ich dachte, mehr interessiert mich eigentlich ihre Rede. Das ist ja immer eine schöne Tradition, die Nobelvorlesung sozusagen, also die Antwort oder das Inhaltliche, was die Autorinnen und Autoren dann entgegnen, in dem Wissen, die Welt hört zu und liest und hört diese Rede für diesen wichtigen Preis. Und bei Doris Lessing war das Thema Lesen, Zugang zu Büchern, wie wichtig das ist, was das ausmacht und ja, was das auch heißen kann. Und da gab es dann auch Passagen, die dann schon wieder sehr erzählend waren, aber auch einige, die sehr lakonisch waren, also sehr treffend und kurz und prägnant. Und das Thema Lesen, Bücher, das ist Thema in ihrer Rede. Und ich habe hier zwei kleine Auszüge mir mal rausgesucht aus ihrer Nobelvorlesung von Doris Lessing. Das Lesen, die Bücher, gehörten zur Allgemeinbildung. Wenn ältere Leute mit Jüngeren reden, dann begreifen sie, wie sehr Lesen bildet, weil die jungen Leute so viel weniger wissen. Und wenn Kinder nicht lesen können, liegt es daran, dass sie nichts gelesen haben. Aber wir alle kennen diese traurige Geschichte. Nur ihr Ende kennen wir nicht. Und später weiter? Ich selbst habe eine kleine Studie darüber finanziert, was die Leute in Simbabwe gerne lesen wollten, und festgestellt, dass sich die Ergebnisse mit denen einer schwedischen Studie deckten, von der ich nichts gewusst hatte. die Leute wollen dieselben Bücher lesen, die die Leute in Europa lesen wollen. Romane jeder Art, Science-Fiction, Lyrik, Kriminalromane, Theaterstücke und Ratgeber, zum Beispiel zum Thema, wie eröffne ich ein Bankkonto? Und alles von Shakespeare. Das fand ich sehr schön. Die Rede lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Und einen Satz habe ich mir auch noch rausgepickt, weil ich den so toll fand und so treffend. Und ich finde, der eignet sich jetzt auch ganz gut als Schlusssatz zu meiner Autorin Doris Lessing. Und zwar sagt sie in ihrer Rede auch, das Schreiben, ein Schriftsteller, kommt nicht aus einem Haus ohne Bücher.
Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Das feiere ich und da gehe ich auf jeden Fall mit, denn ich bin auch der Meinung, dass wenn man selber schreiben möchte oder sich dem widmen sollte, man vielleicht irgendwo vorher schon mal mit Literatur in Berührung gekommen sein. Es gibt sicherlich Ausnahmen. Also ich stelle mir gerade vor, wenn Menschen, keine Ahnung, eine Weltreise machen oder ihr Leben lang auf Reise waren und Menschen kennengelernt haben und dann ein Buch rausbringen, wo sie von dieser Reise berichten. Vielleicht dann, aber auch da kann ich mir schwer vorstellen, dass sie da nicht zwischendurch irgendwie mit Literatur in Berührung gekommen sind. Also unterschreibe ich in Gänze und finde auch schön, dass sie da so eine Studie gemacht hat, um einfach mal zu gucken, wie da so die Interessenlage in den unterschiedlichen Kulturen ist. Das ist natürlich immer wieder spannend, da mal nachzuforschen. Das ist allgemein, also das finde ich auch heute noch interessant. Also ich kenne den deutschen Markt vor allem, was hier so gelesen wird. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was in anderen Ländern oder auf einem anderen Kontinent so die meisten sind. Also ich denke mal, Belletristik ist immer ganz vorne. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendein Land gibt, wo jetzt nur Sachbücher gelesen werden oder so. Aber natürlich auch die Genre, ne? Sind dann natürlich spannend, ob es jetzt wie bei uns auch immer noch Krimi ist, was da so auf Platz 1 rangiert oder genau jetzt diese ganzen Romance-Geschichten, die da immer mehr nachkommen. Dark Romans ist ja nochmal ein Thema für sich, weiß ich gar nicht, ob wir darauf mal eingehen. Habe ich eigentlich eher weniger Lust.
Dann nicht. Nee, ist natürlich ja, super,
spannend.
Sich so fürs Lesen auszusprechen und für Bücher. Das kann ich total verstehen. Das ist der Anfang zu vielem, nicht nur zur Schriftstellerei, sondern auch, ja, um mal in andere Welten einzutauchen, Neues zu lernen, neue Perspektiven kennenzulernen. Und ich versuche auch immer, die Freude irgendwie weiterzugeben, wenn ich mal wieder auf eine Person treffe, die sagt, ach, ich lese nicht, kommt ja leider vor. Und dann denke ich immer, ah, dann hat die Person einfach nur nicht das richtige Buch bisher gefunden.
Genau das,
ne?
Denke ich auch.
Start.
Für jeden gibt es das richtige Buch und man kann mit allem Möglichen anfangen. Man muss ja sich jetzt hier nicht Ulysses nehmen oder so. Oder ja, manche Leute machen halt einfach dann Literaturpodcast, ne?
Absolut.
Genau. In dem Sinne, ich glaube, ich würde mal zu unserer nächsten Autorin überleiten, bevor ich das aber tue. Kleine Ankündigung. Es wird eine kleine Sommerpause geben. Wir müssen uns um unsere Hunde kümmern. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir mit denen ein schattiges Plätzchen aussuchen und für uns selbst. Genau. Nein, also wir werden ein bisschen die Füße hochlegen und natürlich ganz viel lesen, was sonst. Und uns aber ja schon im August wiedersehen. Ihr wisst das, die Zeit fliegt, das geht rucki zucki, da habt ihr uns schon wieder auf den Ohren. Und ja, im August wird es um keine geringere als die sogenannte erste freie Autorin Englands gehen, Sarah.
Oh,
ja.
Wow.
Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich auf sie gestoßen bin. Ich glaube, euch auch irgendein Beitrag, ich weiß es nicht mehr. Und habe dann direkt mir das bekannteste Werk von ihr bestellt und genau, um die wird's gehen. Das heißt, wir reisen wieder nach England. Wir reisen auch wieder relativ weit in die Zeit zurück. Ihr dürft euch freuen, wer das denn so sein wird.
Ja, ich bin gespannt. Cool. Ich hatte noch eine Idee, ne? Und vielleicht auch als Tipp für euch, wenn es dann doch zu heiß wird oder euch wird literarisch langweilig im Juli, wenn wir nicht da sind, dann könnt ihr ja auch mal ein kaltes Kino aufsuchen und euch den Film über Ingeborg Bachmann angucken. Mit Sandra Hüller, der klingt super spannend und sie sagt selbst, es ist eine Annäherung. Sie spielt nicht Ingeborg Bachmann, sondern sie will sich ihr annähern. Das finde ich ein total spannendes Projekt. Und ich meine, es ist unser Sandra, ne, hier aus Leipzig so. Und mehr mal ins Kino zu gehen für uns. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt auf den Film.
Ja, sehr gute Empfehlung. Und so zur Einstimmung könnt ihr euch ja auch einfach die Folge dazu nochmal anhören, die wir da mal aufgenommen haben.
Absolut.
Oder danach, so als Nachgeschmack, als Nachspeise. Genau. In diesem Sinne, ja, habt einen wunderschönen Sommer. Also wenn wir uns wiederhören, ist es ja immer noch Sommer, aber habt einen wunderbaren Juli. Springt in den See, nehmt euch ein gutes Buch, nehmt euch ein goldenes Notizbuch und ja, habt einfach ganz viel Spaß, wo immer ihr auch gerade seid. Und wir hören uns bis dahin. Eure Marianne
und eure Sarah. Bis bald. Tschüss.